überzeugt von seiner Forschung, konnte es gut mit der NS-Oberschicht um Himmler herum, Arzt aus Überzeugung, und konnte es aber auch sofort mit den Amerikanern, wenn Sie das durchlesen, sofort.
Der Arzt hochrangiger Nazis führte in den 1940er Jahren im Pabenschwand ein KZ-Versuchsgut. Warum er sich für den abgeschiedenen Hof in Pleinfeld entschieden hat und warum wir heute die Namen von den Opfern kennen, hören Sie in dieser Podcast-Folge.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner behandeln wir in diesem Podcast Orte mit dunkler oder geheimnisumwobener Geschichte in und um Salzburg. Hier gleich eine kleine Ankündigung und Terminerinnerung. Es wird wieder einen Live-Podcast der Schattenorte geben. Und zwar im SN-Saal in der Karolingerstraße und zwar im Rahmen des SN-Frauentags. Am 6. März um 11.55 Uhr geht es los. Dabei spreche ich mit der Historikerin Lena Oetzel und mit der Autorin Theresa Sporrer über Hexenbilder im Wandel der Zeit. Tickets für die Frauenmesse um je 5 Euro gelten aber für die gesamte Veranstaltung von 11 bis 17.30 Uhr mit vielen spannenden Podiumsdiskussionen und Ausstellern. Mehr Infos auf www.sn.at. Wir freuen uns, wenn viele Hörerinnen und Hörer der Schattenorte dabei sind. In dieser Folge verschlägt es uns in den Flachgau, nicht weit weg von der Salzburger Landeshauptstadt. Es geht um einen Hof in Pleinfeld. Viele fahren vielleicht tagtäglich daran vorbei. Er liegt direkt an der Pleinfelder Landesstraße zwischen Pleinfeld und Thalgau. Doch bestimmt nicht alle wissen, dass der Hof ein KZ-Außenlager von Dachau war. Gefangene, es waren vor allem Frauen der Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas, waren dort festgehalten. Ein Arzt führte seine Forschungen durch. Abgeschieden. Und doch zentral gelegen, nicht weit weg von Salzburg, von Hitlers Obersalzberg, von München. Nun gibt es neue Forschungen zu dieser Zeit auf Pabenschwand, mit denen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Ich habe mich dazu mit Historiker Werner Reiner getroffen, habe mit der Historikerin Walburga Penninger gesprochen und auch mit dem Erzabt von St. Peter, Jakob Auer. Vieles, was ich da erfahren habe, war mir so nicht bekannt. Aber nun begebe ich mich einmal auf die Suche nach diesem Schattenort, nach Pleinfeld. Als ich dann an einem kalten, aber sonnigen Tag Anfang Februar an den Hof komme, wirkt er verlassen. Ich höre die Hühner gackern, der Wind bläst zwischen Wirtschaftsgebäude und Gutshof eisig durch. Der Schnee glitzert in der Sonne. Der Hof ist bereits in die Jahre gekommen. Er steht seit dem frühen 18. Jahrhundert im Besitz des Stiftes St. Peter. Seit 2019 ist er verpachtet. Es gab aber einige Jahre, in denen er nicht mehr dem Stift gehörte. In einer Phase während des Zweiten Weltkriegs und der Zeit des Nationalsozialismus. Genauer gesagt ab 1941, als das gesamte Vermögen des Stiftes St. Peter von der geheimen Staatspolizei beschlagnahmt worden war. Das Gut Pabenschwand wurde einverleibt und ab 1943 an die Waffen-SS verpachtet. Auftritt Karl Fahrenkamp. Er hatte ein Auge auf das Gut für seine Forschungszwecke geworfen. Vor Abschluss des Pachtvertrages ist noch eine Besichtigung durch den Arzt in Michelbeuern erfolgt. Doch das erschien wegen seiner nicht abgeschlossenen Lage als weniger gut geeignet als Pabenschwand. Nun ist man da ein Pavenschwanz, das unser Forscher herrlich fand, heißt es etwa in einem Gedicht, das Karl Fahrenkamp im Jahr 1943 über seine Tätigkeiten in Pleinfeld schrieb. Im Tal der Bach, der Wald begrenzt, das Land, das an den Nachbar grenzt. So also liegt das Forschungsgut, die Einsamkeit ist absolut, schreibt er da weiter. Der Arzt schätzte also die Abgeschiedenheit des Guts abseits des Ortszentrums von Pleinfeld. Es ist auch ein Schreiben Fahrenkamps überliefert an den SS-Reichsführer, worin er darum bat, dass für den zugehörigen Wald ein Betretungsverbot gelten soll. Denn die Bevölkerung aus Pleinfeld erachte es nämlich als ihr Gewohnheitsrecht, den Wald als ihren Garten zu betrachten. Nun gibt es eine neue Forschung in Salzburg, die sich näher mit Fahrenkamp und seinen Aktivitäten in Salzburg beschäftigt. Werner Reiner hat dazu ein Kapitel in der Schriftenreihe des Salzburger Landesarchivs publiziert. Der Historiker, Musikwissenschaftler und früherer freier Redakteur auch bei den Salzburger Nachrichten, zudem ehemaliger Bibliotheksdirektor der Uni Mozarteum, ist mittlerweile 88 Jahre alt. Doch fast wie ein Detektiv, wie er beschreibt, ist er an die Arbeit gegangen. Begonnen hat alles mit einer Widmung von Fahrenkamps Sohn an die Mutter des Historikers selbst. Reiner hat diese im Nachlass seiner Familie gefunden. Denn die Familie lebte im damaligen Haus der Ärztekammer in der Stadt Salzburg. Und so war man einander bekannt, also die beiden Familien. Jedenfalls beschrieb der Sohn von Fahrenkamp darin die Forschungen seines Vaters als weltbewegend. So begann Werner Reiner zu forschen. Er wollte mehr über diesen Arzt wissen, der angeblich die Nazi-Größen behandelte und dann in Salzburg ein paar Jahre lang mit Pflanzen forschte.
Und dann ging's los bei mir. Wenn ich einmal einsteige als Detektiv in Quellen, dann wird's, und es ist interessant, was dort alles ist. Es ist von Anfang, von Einstieg, von der Enteignung bis zu Rückgabe, sagen wir Rückgabe, wieder an St. Peter, eigentlich alles da.
Wie lange haben Sie da recherchiert für diese Arbeit?
Ich war
Arbeit?
Gar nicht so lang. Also bei mir ist meistens ein halbes Jahr mindestens, weil man ja mehrere Quellen anschauen muss.
Der Internist Karl Fahrenkamp wurde am 20. April 1889 in Aachen geboren. Ja, richtig, er teilte sich den Geburtstag mit Adolf Hitler. Was Fahrenkamp, so der Historiker, auch durchaus nicht ungelegen kam, er das sogar als Vorteil nutzen konnte. Fahrenkamp forschte jedenfalls zur Beeinflussung von Organismen durch Digitoxin, also was aus den Blättern des Fingerhuts gewonnen wird. Es ging ganz allgemein gesprochen darum, das Wachstum und den Ertrag von Pflanzen zu steigern, so etwa auch für die Versorgung von Lebensmitteln. Es führte Fahrenkamp von Heidelberg in den Schwarzwald und nach Stuttgart. Ab 1938 kam der Arzt dann in Kontakt mit Heinrich Himmler. Himmler war Diplomlandwirt und interessierte sich sehr für die Pflanzenversuche von Fahrenkamp. 1939 übersiedelte er dann nach München und führte auf dem Gelände des KZ Dachau seine Praxis. Im SS-Übungsgelände setzte er seine Versuche an den Pflanzen fort. Fahrenkamp war zudem Stabsarzt der inneren Abteilung des SS-Lazaretts in Dachau. Durch die Bombardierungen auf München im Jahr 1943 wurde auch Fahrenkamps Haus in der Königstraße getroffen. Er übersiedelte daher nach Salzburg und hier konkret in das Gut Babenschwand in Pleinfeld. Es wurde so zu seinem Wohn- und Forschungsort bis zu seinem Tod. Schon bald, im Sommer 1943, kamen die ersten Gefangenen in Babenschwand an. Denn auf Befehl der Reichsführer SS wurden 10 Zeugen Jehovas aus dem KZ Ravensbrück nach Pleinfeld gebracht. Die Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft galten als gehorsam und arbeitsam. weshalb sie von den Nationalsozialisten häufig in den Außenlagern eingesetzt wurden in der NS-Zeit. Ich erinnere an die Folge zu den KZ-Außenlagern in St. Gilgen, wo Zeugen Jehovas beim Bau der Sommervillen der KZ-Kommandanten mitarbeiten mussten. Zum Nachhören gibt es diese Folge auf www.sn.at/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Doch was genau trieb Fahrenkamp nun auf dem Gut im Pleinfeld? Wie konnte man sich den Alltag dort vorstellen?
Die Atmosphäre dort war, kann man draus sehen, die Dame war dort immer. Der Furtwängler, da gibt es auch ein Foto, wo er mit Fahrenkamp beieinander sitzt. Und es ist nicht so gewesen, dass es wie ein KZ geführt wurde. Es war ein KZ unterstütztes von KZ-Mannschaft. Sie waren sehr isoliert, die Damen. Die Frauen. Sehr isoliert und aber gut ernährt.
Die Gefangenen waren nach den Beschreibungen von Überlebenden für die Gartenarbeit in der Küche, aber auch für die Hausarbeit eingeteilt. Inwieweit sie auch bei den Forschungen mithalfen, ist schwer zu sagen. Durch ihren Dienst in der Küche hatten sie Zugang zu Essen. Die Landwirtschaft war groß, wie Rainer beschreibt. Überlieferungen von Zeitzeugen, dass auch an den Gefangenen Versuche durchgeführt wurden, konnten nicht belegt werden. Dazu gibt es keine Aufzeichnungen.
Das bestreitet die eine, über die selbst auch eine Biografie bekommen hat von einem ihr Nahestehenden. Nein, sie wurden sehr gut, sie konnten in der Küche, waren sehr beschäftigt in der Küche, sie waren sehr gut ernährt. Sie wurden nicht bestraft. Es gab einen einzigen Vorfall, der also geschildert wurde von einem ehemaligen SSler, der komischerweise in dieser Gegend geblieben ist, ein Herr Mitschka, wo ich zweifle, ob er wirklich so geheißen hat, denn er hat keine Papiere angeblich mehr gehabt. Draußen in Dachau gab es auch nichts über diesen, der längere Zeit draußen in Dachau war. Ich traue ihm nicht ganz, aber jedenfalls er schildert einen Vorfall, wo Dr. Fahrenkamp bei einem Tiefflieger, Alarm, also Lärm und so weiter. Ich weiß nicht, ob das kann nicht beschossen worden sein, ich habe nichts gesehen. Zwei KZlerinnen, zwei Zeuginnen Jehovas, hinaus gejagt hat in den Stall zur Beruhigung der Kühe.
Fahrenkamp konnte übrigens nie einen arischen Abstammungsnachweis vorlegen, da seine Großmutter mütterlicherseits Jüdin war. Er freute sich dennoch der vollen Unterstützung durch den Stab Himmlers, wie Werner Rainer beschreibt. Auch dann noch, als Kritik an seinen Forschungen aufkamen, auch in NS-Kreisen. 1944 lud der Reichsgeschäftsführer des SS-Ahnenerbes Wolfram Sievers zu einer Tagung nach Pabenschwand, wo Ergebnisse der Forschungen diskutiert wurden.
Und ich glaube, dass die Versuche, es sollten die Pflanzen Vermehrungen stattfinden und es sollte auch eine gewisse Fleischkonservierung damit möglich sein. Die zweite Frau von Fahrenkamp, Frau Gertrud, sagt ja dann sogar, sie könnte die Versuche weiterführen. Es wurden auch die Amerikaner, sie wissen ja, was die damals gemacht haben, die Amerikaner, sehr schnell hat man sich ja gekümmert darum, wichtige Dinge nach USA zu bringen, wichtige Leute, auch wenn sie eine Nazi-Vergangenheit hatten. Da kam nie was zurück aus USA über diese Versuche.
Im April 1945 zu Ostern soll das Gut bereits verwaist gewesen sein. So stellt es Martha Hagen, eine der KZ-Gefangenen, dar, die das Kriegsende dort erlebte. Wann die SS-Wachmannschaft von dort abzog, wie genau sich diese letzten Kriegswochen auf Pabenschwand gestaltet haben, ist nicht klar. Familie Fahrenkamp soll dann aber im Mai 1945 wieder in Pleinfeld gewesen sein, wie sich die Tochter von Fahrenkamp erinnerte. Die US-Besatzung stellte Fahrenkamps Forschung unter Schutz. Er verstand sich also nach Ende des NS-Regimes auch sehr darauf, mit den amerikanischen Behörden zu kooperieren. Er leiste wichtige Arbeit für die Behörde. Er dürfe nicht von der österreichischen Polizei verhaftet werden, heißt es in einem Schreiben von damals zuständigen US-Militärs. Im Juli 1945 ging sogar ein anonymes Schreiben an das Bürgermeisteramt in Hof bei Salzburg ein, in dem die schnelle Entnazifizierung Fahrenkamps kritisiert wurde. So heißt es darin, dass Dr. Fahrenkamp, befreundet mit Gauleiter Gustav Adolf Scheel und Himmler, weiterhin Administrator des Gutes bleibe und unter besonderem Schutz der Amerikaner stehe. Behörden, die Bevölkerung und KZ-Häftlinge müssten ihm nun ein freundliches und respektvolles Benehmen entgegenbringen. Er sei direkt oder indirekt Kriegsverbrecher, hieß es in dem anonymen Brief. Dennoch fühlte sich Fahrenkamp weiterhin für das Gut zuständig. Die Familie blieb vorerst dort. Der ehemaligen KZ-Insassin Martha Hagen stellte der Arzt sogar ein Arbeitszeugnis aus, inklusive Beurteilung ihrer Arbeitsleistung, wie Historiker Rainer herausfand. So hieß es darin: Martha Hagen kam im Juni 1943 hierher und hat bis 30. Juni 1945 mit großem Fleiß und Zuverlässigkeit die ihr obliegenden Arbeiten verrichtet. Das sie von Fahrenkamp unterzeichnete Zeugnis erhielt sie nach Kriegsende per Post zugestellt. Doch endete Fahrenkamps Zeit in Pleinfeld abrupt, und zwar mit seinem überraschenden Tod. Am 21. September 1945 starb Fahrenkamp im Spital. In den Salzburger Nachrichten erschien am 27. September 1945 ein Nachruf. Darin war beschrieben, dass der bekannte Herzspezialist mit Frau und Sohn am Pferdefuhrwerk in Richtung Strandbad Hendorf unterwegs war. Nach dem Baden ruhte er sich aus und erlitt einen Schlaganfall. Um kurz vor Mitternacht sei er im Spital verstorben. Doch gibt es auch andere Erzählungen zu seinem Tod. In den Akten der US-Armee steht geschrieben, dass in Pleinfeld man davon ausgehe, dass Fahrenkamp sich selbst das Leben genommen habe. Sein Grab befindet sich nach wie vor am Salzburger Kommunalfriedhof. Mit dem heutigen Forschungsstand, nach allem, was wir jetzt über Fahrenkamp wissen, wie würde der Historiker den Arzt ideologisch verorten? In den SN stand im Nachruf über Fahrenkamp geschrieben: Obwohl er vor 1933 der Freimaurerloge angehörte und der Nazi-Partei nie beitrat, war er doch der Leibarzt verschiedener Parteigrößen des Dritten Reiches. War er nun ein überzeugter Nazi oder Opportunist, der es verstand, sich an die jeweilige herrschende Politik anzupassen?
Ich bleib bei Ihnen beim Letzten. Überzeugt von seiner Forschung, konnte es gut mit der NS Oberschicht um Himmler herum, Arzt aus Überzeugung und konnte es aber auch sofort mit den Amerikanern, wenn Sie das durchlesen, sofort konnte es gut mit der NS-Oberschicht um Himmler herum, Arzt aus Überzeugung und konnte es aber auch sofort mit den Amerikanern, wenn Sie das durchlesen, sofort.
Nach Fahrenkamps Tod versuchte seine Frau Gertrude noch am Gut Pabenschwand zu bleiben. Eine Zeit lang gelang ihr das auch. Im Juli 1946 stellte die Salzburger Landesregierung dann den Antrag an die Militärregierung, das Gut aus der Vermögenskontrolle zu entlassen, den Pachtvertrag aufzulösen und die Familie zur Räumung und Übergabe zu veranlassen. Das Gut kam dann schließlich wieder in den Besitz des Stifts St. Peter. Die US-Militärs teilten kurz darauf mit, dass sie nicht mehr an Fahrenkamps Forschungen interessiert seien. Als ehemalige Reichsdeutsche müsse Frau Fahrenkamp jederzeit mit der Rücksiedlung rechnen. Im Herbst 1946 reiste die Familie wohl nach Bayern aus. Eine Korrespondenzkarte ist erhalten, die Werner Rainer ausfindig machen konnte. In dieser berichtete die Tochter von ihrer Ankunft nach manchem Abenteuer im Isartal bei München.
Den letzten Brief, den die Frau Gertrud Fahrenkamp dann schon aus Bayern schreibt. Darf ich Sie nun vorlesen? Ja. Der letzte Brief, ihr Schreiben an Pater Wolfgang Schmidhuber, endet mit den Worten: Es ist wohl ein großes Unrecht an mir und meinen Kindern geschehen, die Ausweisung. Und jetzt kommt's, welches wohl einmal auf die Menschen zurückfällt, die es auf sehr merkwürdige und scheinbar verborgene Art so weit gebracht haben, dass sie hinaus mussten. Ist das eine Verfluchung? Der Verwalter, der das wieder übernommen hat, stirbt ein Jahr später bei einem Obusunfall.
Am Rande des Ortszentrums von Pleinfeld befindet sich eine blau-lila gestrichene Kapelle, die St. Leonhard-Kapelle. Sie stand zuvor direkt am Gut Pabenschwand und wurde im Jahr 2024 an den neuen Standort versetzt, vor allem wegen der besseren Erreichbarkeit bei Festtagsprozessionen in der Gemeinde, wie mir Erzabt Jakob Auer vom Stift St. Peter erzählt. An der Wand der Kapelle befindet sich bereits heute eine Tafel, um an die Gefangenen auf Gut Pabenschwand zu erinnern. Von namenlosen Opfern ist hier die Rede. Walpurga Penninger, studierte Historikerin und pensionierte Pädagogin, hat sich bei ihren Spaziergängen öfter gedacht, wie schade es sei, dass diese Opfer namenlos seien. War es doch genau das Ziel des NS-Regimes, den Menschen, die sie verfolgten, ihre Identität zu nehmen. Es war also ein Herzensprojekt von ihr, die Namen der Opfer herauszufinden, wie sie mir beschreibt. Sie begab sich nach Dachau, recherchierte in den Archiven und konnte die Namen von 12 Zeuginnen Jehovas finden, die dort im KZ-Versuchslager zur Arbeit eingeteilt waren. Ihre Forschungen will sie bald veröffentlichen. Ein Anliegen ist es ihr, eine Zusatztafel für die Kapelle zu organisieren, damit der Opfer namentlich gedacht wird. Schwieriger sei es, die Lebensgeschichte der Frauen nach ihrer Zeit in Pabenschwand zu verfolgen. Die Spuren verlieren sich oft nach Kriegsende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge haben oder kennen Sie vielleicht auch einen Schattenort in Ihrer Nähe, den es zu beleuchten gilt, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@sn.at. Und hier nochmal die Erinnerung, kommen Sie doch am 6. März um 11.55 Uhr in den SN-Saal zum Live-Podcast zu Hexenverfolgung und Fantasy-Literatur im Rahmen des SN-Frauentags. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch. Das Buch zu den Schattenorten finden Sie wie gewohnt im SN-Shop über den Verlag Anton Pustet oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Bis zum nächsten Mal, machen Sie's gut!
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.